Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Und beginnen wollen wir heute mit einer Aktion, die in etwa anderthalb Stunden anfängt. Da werden nämlich mehr als 300 Kinos in Deutschland von außen angestrahlt und im Foyer wird das Licht brennen. Kino leuchtet für dich, so der Titel einer bundesweiten Kampagne, mit der die Kinos auf sich und ihre Lage aufmerksam machen wollen. Auch in den sozialen Netzwerken sind Aktionen geplant, die über den Hashtag Kinoliebe sichtbar sein werden. Dabei ist der Zeitpunkt nicht zufällig gewählt. Morgen fängt schließlich die Berlinale an, wenn auch nur in virtueller Form. In der kommenden Nacht werden auch die Golden Globes vergeben und am kommenden Mittwoch, da beraten die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer über die Corona-Pandemie und einen Stufenplan zur Wiedereröffnung. Die Kinos in Deutschland wollen endlich wieder öffnen. Seit November sind sie nämlich zu und sie haben damit quasi ihre Hochsaison versäumt. Die geht nämlich von etwa November bis Ende März. Christian Breuer ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kino AG, die zum Aktionstag heute aufgerufen hat. Und ich habe ihn gefragt, ob dieser Aktionstag heute ein Hilferuf ist, vielleicht sogar ein Notruf.
Ich würde es gerne optimistischer aussprechen. Wir wollen damit sagen, die Kinos sind da, die Kinos sind bereit. Sobald es losgehen kann, haben wir tolle Filme und wollen auch wieder in unsere Nachbarschaft ausstrahlen. Aber ja, tatsächlich, der Lockdown ist für uns wirtschaftlich natürlich eine Katastrophe. Und wenn man die ganzen Filmschaffenden dahinter steht, die warten, dass ihre Filme auf die große Leinwand kommen, dann ist da auch natürlich unser Herz in Not, endlich wieder das zu tun, was wir so lieben.
Wer sein Lieblingskino unterstützen wollte, der hat in letzter Zeit Gutscheine gekauft oder er hat Filme auf der Seite Kino on Demand geschaut. Manche Kinos haben auch Popcorn to go angeboten. Ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ganz und gar nicht. Uns hat das sehr geholfen, die ganzen Küsschen, die über uns die sozialen Medien zugeflogen sind. Aber gerade auch die Gutscheinkäufe, die wirkten jetzt ja wie zinslose Darlehen. Und für die Menschen ist es ja ein Stück Vorfreude für sich selbst oder die man anderen schenkt. Und wir brauchen das ganz dringend, denn wie viele ja wissen, es dauert immer sehr lang, bis die angekündigten Förderungen kommen. Viele haben noch nicht mal die Novemberhilfe erhalten und da hilft das dann tatsächlich auch monetär.
Die Kinos wollen also so bald wie möglich wieder öffnen. Welche Konzepte gibt es da, Herr Breuer?
Unsere Aktion heute Abend ist natürlich auch ein Appell, berücksichtigt sichere Kulturorte in den Stufenplänen. Die Kinos haben sich mit bewährten Hygienekonzepten zwischen den Lockdowns bewiesen. Das bestätigen aktuell ja gerade auch viele Studien. Sie zeigen auch, dass die Aerosolbelastung im Kino mit Lüftungsanlagen ausgesprochen gering ist und weit, weit besser als in fast allen Büros. Und ich glaube, das ist eine wichtige Basis, dass man die Kinos wie Museen auch sehr schnell wieder öffnen kann, wenn es die Lage hergibt. Und dann sind wir ja auch bereit, neue Erkenntnisse einfließen zu lassen. Kinos haben jetzt schon perfekte Kontaktverfolgung. Und natürlich wäre es für uns wünschenswert, wenn es eine Gesamtstrategie in der Pandemiebekämpfung gäbe. Nicht nur Lockdown, sondern eben auch Impfen, Schnelltests, Kontaktverfolgung und Hygienekonzepte zusammenzubringen. Und wie gesagt, da leisten wir viel, sind im Austausch mit den Behörden und legen da auch jederzeit nach.
Neue Erkenntnisse, da könnte es ja auch zu Erkenntnissen durch die Mutanten jetzt kommen. Das könnte noch mehr Abstand erforderlich machen, damit aber auch noch eine geringere Auslastung für die Kinos, die auch durch den Sommer schon mit einer geringen Auslastung gegangen sind. Ist das nicht irgendwann unrentabel?
Also absolut sind die Bedingungen, zwischen denen wir zwischen den Lockdowns auch offen waren, unrentabel. Wir müssen aber auch sehen, hinter uns stehen Verleiher, Produzenten, Filmschaffende. Das sind große, tolle Werke da. Das jetzt alles nicht zu zeigen, wäre auch sehr schade. Und von daher ist jeder Schritt Richtung Öffnung ein guter. Und wir mögen uns alle irgendwie eingerichtet haben jetzt mit dem Lockdown. Aber die Begegnungen gehen uns ab. Und deshalb sehnen wir uns alle nach einer Öffnungsperspektive. Und ja, die muss verantwortlich sein. Aber ich glaube, weiter so ist keine Hilfe für uns alle.
Die Aktion Kino leuchtet findet ja nun nicht zufällig heute statt, sondern es ist der Vorabend der Berlinale, die ja morgen zwar nur digital, aber sie beginnt morgen, findet 5 Tage statt. Was versprechen Sie sich denn von der Berlinale?
Es ist natürlich ganz tragisch, dass das größte Publikumsfestival der Welt jetzt, zumindest jetzt im Winter, ohne Publikum stattfinden muss. Und deshalb auch da ein Zeichen zu setzen, ja rein, die Filme werden ja fürs Publikum gemacht. Und die Fachpresse und das Fachpublikum kann jetzt eine Woche lang online Filme sehen. Das kann das aber nicht ersetzen, denn für Filme gilt für die gesamte Kultur. Sie entsteht zum Leben, indem sie gesehen und diskutiert wird.
Warum ist es für Menschen besser, mit Maske und Abstand, vielleicht ja sogar noch einem Test, ins Kino zu gehen, als sich daheim über einen Streamingdienst möglicherweise ja denselben Film anzuschauen?
Viele Filme, gerade Filme, die es bei Filmfestivals zu sehen gibt, die findet man ja gar nicht auf den Plattformen. Oftmals landen die dort überhaupt nicht. Ich glaube, im Kino lässt man sich ganz anders ein. Bei vielen der Werken, die wir jetzt die nächste Woche bei der Berlinale sehen, würde man vielleicht schnell wegklicken zu Hause auf der Couch. Im Kino hat man ein ganz wunderbares Erlebnis. Und ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Der Lieferdienst ersetzt nicht den Restaurantbesuch und Gleiches gilt mit einem wunderbaren Film. Da taucht man anders ein und tauscht sich dann anders aus und erlebt und lacht vielleicht ganz anders mit anderen Menschen, als man das alleine zu Hause tut.
Christian Breuer war das, der Vorsitzende der AG Kino zum Aktionstag Kino leuchtet für dich. Der allergrößte Teil des afrikanischen Kulturerbes lagert in europäischen Museen und Archiven. Berühmtes Beispiel die Benin-Bronzen, mehrere tausend Metalltafeln und Skulpturen, die ursprünglich den Palast des Königreichs Benin geschmückt haben. Sie wurden infolge der Kolonialisierung 1897 als Raubkunst nach Europa und in die USA geschafft, auch nach Deutschland. Und die nigerianische Regierung fordert inzwischen diese Kulturschätze zurück. Frankreich hat die Rückgabe seiner Benin-Bronzen beschlossen und auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Wie Deutschland insgesamt mit seinem kolonialen Erbe umgehen will, dazu hat der Deutsche Museumsbund vergangene Woche einen Leitfaden an die Museen veröffentlicht. Wir haben darüber berichtet und der Bundestag hat vorgestern noch einmal darüber diskutiert. Auch in Großbritannien ist das koloniale Erbe zurzeit ein großes Thema. Imke Köhler berichtet.
Das Empire wirft lange Schatten. Das koloniale Erbe Großbritanniens ist überall zu sehen. Auf der Straße in Form von Statuen und Straßennamen und in den Museen in Form von Sammlungen, die auch Kriegsbeute aus der Kolonialzeit enthalten. Dr. Samir Shah, ehemaliger Kurator und stellvertretender Direktor des Victoria and Albert Museums, beschreibt die Lage so.
Unsere Geschichte ist moralisch komplex. Und der Umgang mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die wir heute als nicht mehr akzeptabel empfinden, ist immer schwierig gewesen. Was jetzt anders ist, ist, dass die Auseinandersetzung sehr polarisiert ist und sehr scharf geworden ist.
Das liegt nicht nur an der Black Lives Matter-Bewegung, sondern auch daran, wie die britische Regierung auf sie reagiert hat. Im letzten September hatte der britische Kultusminister Oliver Dowden den Kultureinrichtungen gegenüber durchblicken lassen, dass sie ihre staatliche Förderung verlieren könnten, wenn sie auf die Forderungen der Aktivisten eingehen sollten. Das hat schon damals für Empörung gesorgt. Sharon Heal, die Direktorin der Museums Association, eines Dachverbands britischer Museen, verwahrte sich gegen den Versuch der politischen Einflussnahme. Auch der Historiker Professor Kim Wagner von der Londoner Queen Mary Universität verurteilt Dowdens Haltung.
Er meint, dass es die Pflicht dieser Institutionen sei, ein Narrativ zu präsentieren, das die Briten stolz macht. Das kommt alles unter dem Deckmantel der freien Rede oder der Ausgewogenheit daher. Aber tatsächlich wird eine weißgewaschene Version der Geschichte diktiert. Das ist so lange der Fall gewesen, dass zum Beispiel die Zusammenhänge mit der Sklaverei vertuscht wurden. Und nun haben wir eine Tory-Regierung und erleben einen Rückschlag.
Und was ich denke, happening now is that we've got a Tory government and we are seeing a backlash.
Spätestens seit Januar steht auch der National Trust unter Druck, der als große Denkmalpflegeorganisation mehr als 300 historische Gebäude besitzt. Er bemüht sich seit einiger Zeit, die Verbindung der Gebäude zum Kolonialismus aufzudecken. Dutzende konservative Abgeordnete haben dies zu Jahresbeginn als ideologisch motiviertes Unterfangen kritisiert, mit dem die Geschichte umgeschrieben werden solle. Sie forderten Kultusminister Dowden auf, die Finanzierung des Projekts zu prüfen. Der National Trust wiederum warnte die Politiker davor, historische Forschung zensieren zu wollen. In dieser Woche gab es nun einen runden Tisch, an dem Vertreter von 25 Museen, Galerien und Denkmalpflegeorganisationen teilnahmen, um Fragen zu besprechen, die im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung neue Relevanz erhalten haben. Dem Daily Telegraph zufolge wollte Minister Dowden die Teilnehmer auffordern, Großbritanniens Kultur und Geschichte gegen die Aktivisten zu verteidigen, die permanent versuchen würden, Großbritannien niederzumachen. Die Devise der Regierung im Umgang mit umstrittenen Kulturgütern lautet Retain and Explain, also bewahren und erklären, was laut Kevin Maguire, dem Mitherausgeber des Daily Mirror, eine reine Phrase ist.
Retain and Explain is just a trite excuse to do nothing.
Retain and Explain sei nur eine wohlfeile Ausrede dafür, nichts zu machen, so Maguire. Was die britische Regierung vorhat, ist, noch im Frühjahr ein neues Gesetz zu erlassen, mit dem die Denkmäler in England geschützt werden sollen. Wer eine Statue entfernen will, wird für den Rückbau dann erst einmal eine Baugenehmigung beantragen müssen.
Auch Großbritannien diskutiert über den Umgang mit seinem kolonialen Erbe. Das war ein Beitrag von Imke Köhler. Indochina zur französischen Kolonialzeit. Eine 15-Jährige kehrt in ihr Internat nach Saigon zurück und auf der Fähre dorthin, da lernt sie einen reichen Chinesen kennen, ein deutlich älterer Mann, mit dem sie eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Eine Amour fou ohne Zukunft. So die Geschichte von Der Liebhaber, einem zum Teil wohl autobiografischen Roman der französischen Autorin Marguerite Duras. Der Choreograf Marco Göcke hat dieses Buch seit seiner Jugend immer wieder gelesen und jetzt hat er die Geschichte verwendet für sein insgesamt 5. abendfüllendes Ballett. Gestern Abend hat die digitale Uraufführung der Produktion stattgefunden in Hannover, wo Göcke Ballettchef ist. Frage an meine Kollegin Wiebke Hüster: Ist es denn tatsächlich ein Handlungsballett geworden?
Ja, und unbedingt ja. Und ich bin auch vollkommen begeistert, um das gleich mal hier rauszuposaunen, weil ich schon so oft mir gewünscht habe, dass ein Choreograf von heute einen Stoff nimmt, der zurückgeht auf einen zeitgenössischen Roman. Und Duras hat diesen Roman 1984 veröffentlicht und damit, finde ich, fällt er noch voll in diese Kategorie. Alles, was nicht älter ist als 50 Jahre. Ich hatte vielleicht an Jonathan Franzen gedacht, aber ich finde, man spürt in diesem Duras-Roman, der eignet sich hervorragend als Vorlage für ein Ballett, denn er hat genau umrissene Figurenkonstellationen. Es passiert eigentlich wenig. Die beiden haben diese Affäre, dann geht das auseinander und etwas beleuchtet wird jeweils der familiengeschichtliche Hintergrund der beiden Liebenden. Aber mehr passiert auch eigentlich nicht, sodass wir nicht dieses Problem im Ballett kriegen, über das Balanchine immer so lachte und spottete, wenn er sagte, ja, die Cousine der Mutter des Onkels, wie soll man das bitte im Ballett erklären? Das Problem haben wir hier nicht. Und gleichzeitig sind die Konstellationen auch so modern, dass sie wirklich dazu einladen, mit einer zeitgenössischen Sprache wie der von Göcke demonstriert zu werden.
Der Liebhaber ist ja auch verfilmt worden vor fast 20 Jahren. Und dieser Film, der lebt ja von der Stimmung in Saigon. Das ist Exotische, der Dunst, die Hitze. Spürt man diese Stimmung denn auch im Ballett von Marco Göcke?
Ja, die Stimmung spürt man ganz fantastisch. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass da üppige vietnamesische Dekors aufgefahren werden, nein, überhaupt nicht der Fall. Man hat sich für komplette puristische Zurückhaltung entschieden. Und das kann man wirklich nur begrüßen. Es gibt einen gemalten, riesengroßen Fluss Mekong, der in Gestalt eines Backdrops, eines Hintergrundvorhangs so nach vorne auf die Bühne ausläuft und über diesen Flusshang rutscht sozusagen das Mädchen, die kleine 15-jährige Französin zum ersten Mal hier auf die Bühne herunter. Sehr, sehr schön. Später sind es vor allem wie fotografierte Wolken und große Nebelschwaden, die die Bühne einhüllen. Rauch immer wieder, alles sehr zurückhaltend, wie ein Schwarz-Weiß-Film gemacht, wirklich mit sehr viel Suspense drin. Und man sieht nur ein einziges Mal ein realistisches Requisit, nämlich die große schwarze Limousine dieses reichen chinesischen Mannes. Man wird wirklich mehr hineingezogen noch in diese Atmosphäre des damaligen Indochina der 30er Jahre durch die Musikcollage. Und die ist unheimlich einfühlsam. Das ist Musik aus den 30ern und etwas ältere von der Jahrhundertwende. Und dann, da hören wir jetzt mal rein, auch traditionelle, nostalgische vietnamesische Musik. Mhm. Ich finde das wunderbar einfühlsam, diese Musik zu wählen, sie zu kombinieren mit Debussy, mit Ravel, mit Chopin und übrigens auch mit einer jungen aus Südkorea stammenden Komponistin Unsuk Chin, die Piano-Etüde Nummer 1 geschrieben hat 1999, 2003. Ganz, ganz schön. Und das sorgt dafür, dass dieser Kultursprung sich ganz leicht vollzieht und dass das Ganze trotzdem nicht nostalgisch wirkt.
Von Marco Göcke kennt man vor allem seine sehr schnellen Bewegungen. Sagen Sie vielleicht zum Schluss noch einen Satz zu dem Stilistischen. Was macht das Stilistische dieses Werkes aus?
Also ich finde die Kompanie tanzt das vorausgeschickt wahnsinnig gut. Das sind sehr, sehr charaktervolle Persönlichkeiten auf der Bühne, die sehr, sehr virtuos tanzen. Göcke hat meiner Ansicht nach hier wirklich sich selbst aus den Fesseln der eigenen doch sehr zentrierten Bewegungssprache gelöst und das erweitert, auch entspanntere Bewegungen da eingeführt und das alles viel komplexer und zwischentonreicher gemacht. Und das hat mich vor allem überzeugt an dieser Arbeit.
Vielen Dank, Wiebke Hüster war das über die Streaming-Premiere des Balletts Der Liebhaber von Marco Göcke. Es sind die schlimmen Ereignisse auf dieser Welt, mit denen sich der Schweizer Theatermacher Milo Rau beschäftigt. Zum Beispiel der Bürgerkrieg im Kongo oder der Massenmord des Rechtsterroristen Andres Breivik. Zuletzt hat er mit einem provokanten Stück auf das vergessene Elend der Menschen in Zentralafrika aufmerksam gemacht. Politisch ist also die Arbeit von Milo Rau. Ihm geht es um Aktivismus und Kunst und damit um die Frage, wie Kunst auf Krisen reagieren kann. Auf der Suche nach Strategien des Widerstands hat Milo Rau im vergangenen Mai eine Livestream-Debattenreihe ins Leben gerufen, genannt die School of Resistance. Die hat jetzt an der Berliner Akademie der Künste eine Film- und Diskursreihe veranstaltet. Alles natürlich online. Eberhard Spreng berichtet.
Anstoß für die Debatten über das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit und die Dialektik von politischem und künstlerischem Aktivismus waren in den letzten Tagen immer wieder die Dokumentarfilme Milo Raus, die parallel zu seiner Theaterarbeit entstanden sind. Allen voran das Kongo-Tribunal, ein fiktives Gerichtsverfahren über die Vertreibung und Massaker der Bevölkerung im Kongo. Dazu sagt Milo Rau:
I would call it utopic documentaries.
Ich würde das utopische Dokumentation nennen. Erst schaffe ich eine Situation und dann wird sie gefilmt, so als dokumentierte man die Wirklichkeit. Vielleicht ist das der Ort der Kunst, ein Moment, in dem Fiktion in eine neue Wirklichkeit umschlägt, die sich wiederum in eine andere Fiktion verwandelt.
It's refictionalized.
Was geschieht in der Politik, wenn sich die Kunst politischer Themenfelder bemächtigt? Und was passiert in der Kunst der Darstellung, wenn sie sich unmittelbar mit Politik befasst? Zu dieser Dialektik gab der Architekt und Schriftsteller Eyal Weizmann eine grundsätzliche Einschätzung.
There is no representation that is.
Es gibt keine Darstellung als exakte Kopie der Realität. Und der Graben zwischen der Realität und dieser Art der Kopie ist das, was wir Kultur nennen, das, was den Entscheidungen des Künstlers unterworfen ist.
In that sense.
Die Bilder von der Verurteilung und Hinrichtung des rumänischen Despoten Nicolae Ceausescu und dessen Frau Elena haben sich ins kollektive historische Gedächtnis eingebrannt. Wenn Milo Rau dieses Ereignis theatral und filmisch nachspielen lässt, sucht er nach der Geschichte unterhalb der Bilder. Wenn er hingegen fiktive Gerichtsräume herrichtet und dort dann Verfahren stattfinden lässt, sucht er nach Bildern für die verborgenen Geschichten der Ausbeutung des globalen Südens. Dann wird aus der blutigen, politischen Wirklichkeit ein Gegenstand der Kunst. Die Philosophin Juliane Rebentisch. Es geht hier um die Reflexion der Frage, wie wir uns Wirklichkeit vorstellen und wie wir sie darstellen. Das ist das Potenzial des Schauspiels, das auf der rein politischen Ebene als Schwäche verstanden werden kann, so als würde alles vom so als ob abgeschwächt, wenn es in die Sphäre der Kunst gerät. Dann sind eben auch Leute, die im wirklichen Leben Richter sind, mit Milo Rau nur noch Schauspieler. Aber auch dieser Umstand hat eine politische Dimension. Für die unmittelbar an den Theater- und Filmaktionen des Schweizer Regisseurs Beteiligten ist die Trennung von Kunst und Politik weniger relevant. Ein berührendes Zeugnis legte hierfür Jean-Louis Gillissen in dem Film Kongo-Tribunal ab. Er ist Menschenrechtsanwalt im wirklichen Leben, Menschenrechtsrichter bei Milo Rau.
Question d'engagement.
Das ist eine Frage des Engagements. Man lebt vor sich hin, heiratet, kriegt Kinder, arbeitet und verdient Geld. gut und schön, aber das reicht nicht, denn was um mich herum passiert, kann ich nicht akzeptieren.
Ce qui se passe autour de moi n'est pas acceptable.
Und die künstlerische Intervention schafft, wie der Soziologe Harald Welzer betonte, Vorbilder für Institutionen, die es nicht gibt, aber geben müsste. Globaler Kapitalismus bräuchte eben auch eine globale Gerichtsbarkeit. Ist raus Kunst also doch nur Hilfsmittel in politischen Kampagnen? In der Gesprächsreihe über die Ästhetik des Widerstandes traute der junge Schriftsteller Edouard Louis, dessen Roman »Wer hat meinen Vater umgebracht?« international Schlagzeilen machte, der Kunst weit größere Potenziale zu. Das Schöne an der Kunst ist ihre Fähigkeit, ein Kollektiv entstehen zu lassen, das noch gar nicht weiß, dass es eines ist. Wie viele schwarze Menschen, die Rassismus ausgesetzt waren, haben sich ihre Situation mit der Lektüre von Frantz Fanon oder Texten der Black Panthers bewusst gemacht. Vielleicht liegt Milorauss großer internationaler Erfolg in genau diesem Umstand. Er schafft symbolische Räume für ein Bewusstsein, für das es noch keine institutionellen, rituellen oder sozialen Praktiken gibt. Aber ist er nun Künstler oder Politiker? Meine ersten Arbeiten als Regisseur fanden nicht in Theatern statt. Ich habe große Demonstrationen der sozialistischen Jugend organisiert, damals in Zürich und in Genf. Das waren meine ersten künstlerischen Übungen als Regisseur, der eine soziale Plastik modelliert.
Das Werk von Milorau und seine School of Resistance an der Berliner Akademie der Künste, das war ein Beitrag von Eberhard Spreng. Benjamin Netanyahu sitzt als Puppe allein an einer festlichen Tafel voller Essen. Der israelische Künstler Itay Salait hat diese Installation im vergangenen Sommer gemacht, Titel »The Last Supper«, für den Künstler »Das letzte Abendmahl der israelischen Demokratie«. Viele Menschen protestieren zurzeit gegen den israelischen Regierungschef und fordern seinen Rücktritt. Netanyahu dagegen will an der Macht bleiben. Er hofft, dass seine Partei am 23. März wieder stärkste Kraft wird im Parlament. Und im Wahlkampf will er nicht nur durch seine Impfkampagne punkten, sondern er verbündet sich auch mit Kulturschaffenden. So stellt ihnen seine Regierung 18 Millionen Euro Pandemiehilfe zur Verfügung. Eine Aktion organisiert gemeinsam mit dem Popsänger Aviv Geffen. Ein Beitrag von Joseph Quattoro.
Gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird schon seit Monaten nahe seiner Residenz in der Balfourstraße in Jerusalem laut protestiert. Dort finden sich immer wieder auch Intellektuelle und Künstler zusammen, die den Rücktritt des Premier fordern. Zu den letzten Rednern gehörten Yossi Levi, Netanyahus früherer Medienberater, und Orit Ya'al, Historikerin und Genderforscherin. Beide geißeln den Bibismus, jenes nach Netanyahus Spitznamen Bibi benannte staatspolitische Phänomen, das die Opposition für die beklagte Misere im Land verantwortlich macht. Yossi Levi mobilisiert. Anti-Bibi zu sein steht für eine ganzheitliche Weltsicht. Anti-Bibi heißt Nein zu Korruption, Nein zu Betrug, Nein zu Vertrauensmissbrauch. Historikerin Orit Ya'al konstatiert besorgt, der Bibismus, hebräisch Bibism, habe Israel schon grundlegend verändert. Ich sehe ein völlig anderes Staatssystem als das, das uns als Demokratie präsentiert wird. Aus ihrer Sicht ist eine Diktatur bereits im Entstehen und die erste Etappe dahin mit der Etablierung besonders furchterregender Feindbilder vom Typ Iran schon geschafft. Beim Aufzählen der weiteren Stationen auf diesem gefährlichen Weg holt sich die Rednerin beim Publikum jedes Mal die Bestätigung. Das ist Bibismus. Aus der Fassung bringen Netanyahu diese Proteste längst nicht mehr. Im Gegenteil. Wie in der Parteipolitik verfolgt er auch gegenüber den Protestierenden die Strategie von Teilen und Herrschen. Ein veritabler Coup gelang ihm unlängst durch den Schulterschluss mit dem Popsänger Aviv Geffen. Derweil landete Netanyahu seinen nächsten Coup. Um seiner Likud-Mannschaft für die Wahl einen intellektuellen Anstrich zu geben, hiefte er die Prosa-Autorin, Journalistin und Radiomoderatorin Galit Distal Atbarian kurzerhand auf Platz 10 der Likud-Liste. Und intronisierte die neue Verbündete wiederum in einem gemeinsamen Videoauftritt mit den Worten:
Galit
ist eine starke weibliche Kraft, eine selbstständige Frau, die nicht zögert, ihre Meinung zu sagen. Dies tut Galit Atbarian übrigens mit Vorliebe dann, wenn sie als Moderatorin die Proteste gegen Netanyahu karikiert. Die Demonstranten haben den Platz nahe der Balfourstraße in Platz der Demokratie umbenannt. Ein schöner Name, nicht wahr? Nachdem sie sich dort als Resistenzkämpfer inszeniert und angebetet haben, salutieren sie vor ihrem Spiegelbild im Badezimmer. Nicht weniger leidenschaftlich pflegt die Publizistin Atbarian den Premier gegen Korruptionsvorwürfe zu verteidigen. In israelischen Kulturkreisen steht sie damit keineswegs allein da. Der 77-jährige Pop-Veteran Ariel Silber, einst Enfant terrible, heute ultrarechter Siedler, hat Netanyahu schon mal als Gottes Freund besungen. In seinem neuen Song hetzt Silber gegen Netanyahus Gegner, die sich über seinen Prozess freuen und aus allen Rohren auf ihn schießen würden. Auf linker Seite ist man über Silbers, wie es heißt, abgrundtiefen Hass erschüttert. Bei den Rechten kommt sein eingängiger Song erwartungsgemäß gut an.
Israels Ministerpräsident Netanyahu setzt im Wahlkampf auch auf Kulturschaffende. Das war ein Beitrag von Josef Kroatoro. Der Nachfahre des letzten deutschen Kaisers, Georg Friedrich von Preußen, steht seit 2019 im Zentrum einer Debatte um Entschädigungsforderungen. Jetzt gibt es eine neue Wendung. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Im Zusammenhang mit dieser auch öffentlichen Diskussion, bei der es um Entschädigung in Millionenhöhe geht, hat Georg Friedrich von Preußen mehrfach Klage gegen Journalistinnen und Historiker eingereicht. Mit dem Vorwurf, die Betreffenden hätten falsche Behauptungen ausgesprochen. Unter anderem betrifft das den Historiker Winfried Süß, der erst kürzlich am Landgericht Berlin einen Rechtsstreit gegen die Hohenzollern verloren hat. Nun allerdings steht der Verhandlungsführer der Familie, Jürgen Aretz, selbst im Verdacht, vor Gericht und Eid nicht wahrheitsgemäß ausgesagt zu haben. Aretz behauptete gegenüber dem Landgericht Berlin, der Spiegel und der Tagesspiegel hätten bei ihrer detaillierten Veröffentlichung der Entschädigungsforderung 2019 keine Stellungnahme der Hohenzollern angefragt. Beide Medien berichten an diesem Wochenende, dass sie das sehr wohl getan hätten. Sophie Schönberger, Professorin für öffentliches Recht in Düsseldorf, sagte dazu heute auf Anfrage, dass es perspektivisch auch bei anderen juristischen Verhandlungen eine Rolle spielen könnte, wenn Aretz nicht die Wahrheit gesagt habe.
Im Moment hat man natürlich keine weiteren Anhaltspunkte dafür, dass da möglicherweise auch an anderer Stelle die Unwahrheit gesagt worden ist. Aber wenn es einmal anfängt, dass da Zweifel am Wahrheitsgehalt an einzelnen Punkten bestehen, dann muss man natürlich auch noch mal genauer hingucken, existieren solche Zweifel möglicherweise auch an anderen Stellen. Ist das also in gleicher Weise noch glaubwürdig?
Man müsse die Rolle von Jürgen Aretz vielleicht noch mal in den Blick nehmen, so Sophie Schönberger.
Das rückt eigentlich auch die Frage in den Vordergrund, in welcher Funktion sitzt er eigentlich in diesen Gesprächen mit Bund und den Ländern? Denn normalerweise ist es so, dass das Aushandeln von Verträgen rechtlich gesehen Rechtsanwälten vorbehalten ist, wenn man das für eine fremde Person als Teil einer Dienstleistung anbietet. Nun ist Herr Aretz kein Rechtsanwalt, sondern Historiker. Das wirft die Frage auf, ob da eigentlich alles rechtlich mit rechten Dingen zugeht.
Sagt Sophie Schönberger, Professorin für öffentliches Recht in Düsseldorf. Jürgen Aretz Anwalt wies den Vorwurf einer falschen Versicherung seines Mandanten nachhaltig zurück. Der Maler Robert Schneider ist tot. Das gab die Witwe des Malers heute bekannt. Schneider setzte sich in seiner Malerei vor allem und sehr kontinuierlich mit politischen und historischen Themen auseinander, wie dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, den Krisenherden der Gegenwart und der Zerstörung der Umwelt. Das Hamburger Bucerius Kunstforum wird im Sommer in der Ausstellung Moderne Zeiten, Industrie im Blick von Malerei und Fotografie unter anderem auch Bilder von Schneider zeigen. Robert Schneider starb am 21. Februar im Alter von 76 Jahren in Hamburg. Der Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano ist von der UNESCO zum Botschafter des guten Willens berufen worden. Damit wurde der in Mannheim lebende Toscano für sein Fotoprojekt Gegen das Vergessen als Artist for Peace geehrt. Seit mehr als 5 Jahren reist der Fotograf durch die Welt, um Holocaust-Überlebende zu porträtieren. Die überlebensgroßen Bilder stellt er im öffentlichen Raum aus. Insgesamt hat der 48-Jährige bislang mehr als 400 Überlebende fotografiert.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um die Impfreihenfolge. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche noch einen schönen Abend.